Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten. Und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, ich möchte diese Folge gerne mit einer Frage beginnen.
Was kommt jetzt?
Und diese Frage hat mal wieder was mit Medien zu tun. Und diese Frage lautet, was findest du am gruseligsten, wenn du einen Horrorfilm guckst?
Also wenn ich so eine Hitparade der gruseligen Dinge auflisten müsste, dann ist bei mir, glaube ich, an Platz 1, ich glaube, Platz 1 teilen sich Clowns und Puppen.
Ach, Puppen, ja.
Clowns und Puppen. Ich konnte nicht mal die alte Verfilmung von S sehen, ohne Angst zu haben. Die Neuverfilmung habe ich gar nicht erst geguckt.
Du hast die alte nicht mal gucken
können. Doch, ja, die alte habe ich geguckt und bei der alten war ich so, oh mein Gott, das ist so krank.
Aber die neue ist aber auch echt gut.
Ja, habe ich nicht gesehen. aber ich glaube es dir. Und ich würde sagen, direkt danach kommen gruselige Menschen, Kinder mit langen Haaren oder so, die rückwärts die Treppe runterkrabbeln.
So wie bei The Ring.
Richtig. Oder ich glaube, es war The Grudge. The Grudge war schon ziemlich gruselig.
The Grudge ist mit diesem kleinen, dunkelhaarigen Jungen.
Ja, aber da ist auch eine Frau, die rückwärts die Treppe runterläuft. Das ist The Grudge, nicht The Ring. ja, genau das. aber, ja, und ich würde behaupten, danach kommen alte Menschen, die so richtig freundlich aussehen und bei denen es dann so kippt in sowas richtig Creepiges. Ich glaube, das ist mein Platz 3.
Okay.
Wenn wir jetzt nicht von so supernatürlichen oder übernatürlichen Dingen reden, weil da fällt mir dann noch eine ganze andere Menge anderer Kram ein.
Also bei mir stehen auf Platz 1 Kinder, die irgendwelche Melodien singen.
Im Dunkeln, ja,
da in irgendeiner Ecke.
Ach, da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist auch gut.
Ciao. Oder die mit irgendwelchen Dämonen reden, die Eltern nicht sehen.
Oder so Ringelreihenlieder singen.
Ja, oder keine Ahnung, dann ist das so ein Kind und sagt, sie steht da hinten. Sie wartet auf ihre Mama.
Ciao, Alter. Nee, danke.
und auf Platz 2, glaube ich, stehen bei mir tatsächlich alte Menschen. Ja, die ersten zwei sind Kinder und alte Menschen. Kennst du den Film The Wizard? In diesem Film geht es um, ich glaube, Großeltern. Ja, das sind Großeltern. Und The Wizard, wie es schon sagt, die Enkelkinder kommen zu Besuch.
Ach so, The Wizard.
Ja.
Ich habe verstanden, The Wizard. Und war so, der Nein. Zauberer?
Ja, ja, mein Englischsprachfehler. Sorry. Nein, aber der ist ultra, ultra gruselig. Und mich hat es total fertig gemacht, dass das ist halt die Mischung aus Kindern und alten Menschen. Und das ist halt mein Untergang. So, ich finde das so gruselig, wenn da so eine Oma ist, so eine süße Oma ist, die dann so Kekse bringt und dann ihren Enkelkindern so zuckersüß sagt, probiert einen Keks, meine Kinder. Und die Kinder freuen sich so und in der nächsten Szene, keine Ahnung, siehst du, wie sie Gift in diese Kekse mischt oder wie sie ihren Ehemann tötet oder sonst irgendwas oder wie sie kleine Kinderleichen unter das Haus schiebt oder keine Ahnung. Das sind jetzt alles keine Spoiler von dem Film, absichtlich nicht. Aber wenn solche Dinge passieren, da dreht sich bei mir alles um. Puppen sind bei mir auf Platz 3.
Ich glaube, das ist für mich irgendwie zu realistisch. Und weil es so realistisch ist, finde ich es nicht gruselig genug.
Aber weil es nicht paranormal gruselig ist.
Ja, und weil es nicht so, es ist so psycho. Einfach ist so richtig psycho-gruselig. Aber auf eine realistische Art. Und dann finde ich es wieder irgendwie interessant. Also, okay. Weißt du, was ich meine? Ich finde eher so, keine Ahnung, Clowns, die aus irgendwelchen Gullis rauskommen und mit so einer Kettensäge auf der Straße stehen und dann irgendwelche Leute, also die sich dann so ganz langsam umdrehen und dich aus so einem richtigen Psychoblick so,
das soll auch
ich dir eigentlich erzählen? Nee, danke, ich glaube nicht. So, besten Dank. Das finde ich viel schlimmer. Diese Clowns-Streiche, die es gab zum Beispiel,
ja.
Das war doch so eine Zeit lang wie so ein Trend.
Ja.
Das fand ich gruselig. Oh mein Gott, fand ich das gruselig. Das finde ich viel schlimmer als alte Menschen, die Gift in Kekse packen. Oh mein Gott, ich bin gestorben, weil ich die ganze Zeit Angst hatte davor, dass irgendjemand diesen Witz bei mir macht. Und ich glaube, ich hatte einfach einen Herzstillstand bekommen.
Du schreist nicht mal, du musst einfach so kurzes so ein... Ja. Und dann bist du tot.
Das war's, genau.
Das war's.
Ja. Oh Gott.
Passend zu alte Menschen, die Gift in Kekse mischen, haben wir unsere heutige Folge ausgewählt.
Ja, und ich würde sagen, wenn die Serienmörderin, mit der wir uns heute beschäftigen, denn es ist eine Serienmörderin.
Und damit ist es ein Täterprofil, mal wieder.
Freut euch. Aber wenn es eine Hitparade für die häufigsten anderen Spitznamen gibt, die eine Serienmörderin haben kann, dann ist sie, glaube ich, Platz 1. Weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viele Spitznamen hat.
Und so viele gruselige Spitznamen. Und da kommen wir nochmal, wie gesagt, auf meine Angst zurück. Vor alten Menschen in Horrorfilmen oder in solchen Kontexten. Diese Namen sind einfach auch super creepy. Den ich persönlich am gruseligsten finde, ist die kichernde Oma.
Sie hat aber noch andere Namen. Sie wird nämlich auch die kichernde Nanny, die lustige schwarze Witwe, die Killerin der einsamen Herzen, Lady Blaubart oder auch die Selfmade-Witwe genannt. Was ich persönlich, ich finde Lady Blaubart auch nicht schlecht. Allerdings will ich dazu nicht weiter spoilern. Ich denke, am Ende des Falls werdet ihr wissen, weshalb sie Lady Blaubart heißt.
Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mit dem Fall, oder?
Ja. Heute bist du dran. Leg los.
Yes. Okay. Die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts beenden das Zeitalter im Zeichen der Partizipation und läuten die Zeit der Weltkriege ein. In den letzten 100 Jahren haben sich immer mehr politisch-gesellschaftliche Strömungen herausgebildet. Ob Nationalismus, Liberalismus oder Feminismus, vieles findet zwischen 1800 und 1900 seinen Anfang. Seit einigen Jahren etabliert sich das Bild einer Frau als sportliche, elegante und selbstbewusste Dame, die mit allen Anforderungen des modernen Lebens souverän umzugehen weiß. Junge Frauen streben nach diesem Ideal, tragen modisch aufgetürmte Frisuren und formen ihre Körper mit Hilfe von Korsetts. Nanny Doss ist eine dieser Frauen, die nach dem perfekten Bild einer Frau und dem perfekten Bild einer erfüllten, romantischen Liebesbeziehung strebt. Geboren als Nancy Hazel in Blue Mountain, Calhoun County, erblickt sie am 4.11.1905 das Licht der Welt. Das Leben, in das sie hineingeboren wird, verspricht alles andere als das glamouröse Leben, das sie sich später wünschen wird. Als eines von 5 Kindern der Eheleute Jim Hazel und Louisa Holder Hazel wird Nancy eine unglückliche Kindheit beschert, weit weg vom Glanz und der Romantik, nach der sie sich sehnt. Ihr Vater Jim ist ein gewalttätiger Mann und er verlangt von seinen Kindern Hilfe auf der Farm der Familie. Dass die Kinder daher den Großteil ihrer Schulzeit verpassen, ist dem Farmer zu diesem Zeitpunkt herzlich egal. Lou dagegen ist eine warme, herzliche Frau, die ihrem Mann gegenüber eine ebenso starke Abneigung verspürt wie ihre Töchter. Sie liest für ihr Leben gerne Liebesromane, eine Vorliebe, die auch ihre Tochter Nanny teilen wird. Sobald diese einigermaßen lesen kann, stibitzt sie sich immer wieder das ein oder andere Buch ihrer Mutter und träumt zwischen den bedruckten Seiten von einer romantischen Zukunft, ihrem märchenhaften Prinzen, der eines Tages auf einem weißen Ross herbeigeritten käme und sie aus diesem glanzlosen Leben rette. Ein Prinz, der sie endlich in ein Leben bringt, das einer Prinzessin, einer Königin gerecht wäre. Denn hier zu Hause darf sie nicht einmal hübsche Kleider tragen. Jim verbietet seinen Töchtern sowohl das Auftragen von Make-up als auch das Tragen von Kleidern oder das Besuchen von Tanzveranstaltungen. Seidenstrümpfe gelten für den konservativen Mann als sündhaft, das aktuell so beliebte hochgesteckte Haar als höllisch und die figurbetonten Kleider der jungen Mädchen als nuttig. So bleibt den Mädchen nichts anderes übrig, als die Abende damit zu verbringen, sehnsüchtig auf die flackernden Lichter der Partys am anderen Ende der Straße zu blicken und im Rhythmus der Musik mit den Füßen zu wippen, während die anderen Jugendlichen aus Blue Mountain durch die Nacht bis hinein in den Morgen tanzen. Als Nanny 16 Jahre alt ist, nimmt sie ihren ersten Job bei der Line & Thread Company im nahegelegenen Anniston an. Sie ist überglücklich, endlich woanders zu arbeiten als auf der Farm. Seit der 6. Klasse hat sie ihre gesamte Zeit nur noch dort verbracht, immer unter den wachsamen Augen ihres Vaters. Umso schöner ist es nun, auch einmal unter anderen Menschen zu sein. Unter Männern, die ihr unverhohlene Blicke zuwerfen und ihr rund um die Uhr die schönsten Komplimente machen. Nanny kommt beim anderen Geschlecht gut an, und das gefällt ihr. Für einen ihrer Arbeitskollegen hegt sie jedoch besonderes Interesse. Charlie Brax ist ein großer, gut aussehender junger Mann, der offensichtlich ein Auge auf die junge Nanny geworfen hat. Er wirbt um sie und gewinnt innerhalb von 4 Monaten sogar die Gunst ihres Vaters. Dieser stimmt eine Heirat zu, und so hält Brax innerhalb kürzester Zeit um Nannys Hand an. Nach der Hochzeit 1921 ziehen die beiden gemeinsam zu Charlies Mutter, einer sehr dominanten, einnehmenden Frau, die darauf besteht, ihr gesamtes Leben Seite an Seite mit ihrem Sohn zu verbringen und Einfluss auf ihn zu nehmen. Nanny bemerkt schnell, dass sie zwar ihren Vater losgeworden ist, nun jedoch mit seinem weiblichen Pendant zu kämpfen hat. Mrs. Brax ist eine kontrollierende, manipulative Frau, die Schwindelanfälle und Magenkrämpfe vortäuscht, um das junge Paar am Ausgehen zu hindern und ihren Sohn immer enger an sich zu binden. Im Verlauf der nächsten Jahre bekommt das Paar 4 Töchter. Aber noch vor der Geburt der jüngsten Tochter geht die Ehe des jungen Paares in die Brüche. Nanny trinkt nun regelmäßig und wird von einer Gelegenheitsraucherin zum Nikotin-Junkie. Beide verdächtigen sich zu Recht gegenseitig der Untreue. Charlie verschwindet oft tagelang, ohne seinen Aufenthaltsort zu verraten. Als Charlie dann eines Tages von der Arbeit nach Hause kommt und 2 seiner Töchter tot auf dem kalten Küchenboden liegend vorfindet, spitzt sich die Situation zwischen den Eheleuten weiter zu. Seine Frau berichtet ihm unter Tränen, die beiden hätten nach dem Frühstück schreckliche Krämpfe erlitten. Sie habe getan, was sie konnte, doch habe den Tod ihrer beiden Mädchen nicht verhindern können. Doch Charlie kann Nanny nicht mehr vertrauen. Im Gegenteil, er misstraut ihr nun in allen Bereichen des Lebens. So ist er aus Prinzip nichts mehr von ihrem Essen, wenn er bemerkt, dass sie angespannt oder schlecht gelaunt ist. Zu stark ist dieses undefinierbare, mulmige Gefühl in der Magengegend, wenn sie ihm mit grimmigem Blick einen Kaffee über den Tisch zuschiebt. Irgendwann fürchtet er sich so sehr vor seiner Frau, dass er seine älteste Tochter Melvina schnappt und mit ihr das Weite sucht. Florine, die gerade erst geboren wurde, lässt er dabei zurück, ebenso wie seine Mutter, die ab jetzt mit ihrer Schwiegertochter zusammenlebt. Das Zusammenleben hält jedoch nicht lange an, denn kurze Zeit später verstirbt Charlies Mutter. Mit der Scheidung im Jahr 1928 bringt Charlie Melvina wieder zurück zu ihrer Mutter und zieht daraufhin mit seiner neuen Frau und deren Kind in einen gemeinsamen Haushalt. Er ist der einzige Mann, der eine Ehe mit Nanny überlebt. Nanny arbeitet nun in einer Baumwollfabrik, um sich und ihre Töchter ernähren zu können. In ihrer Freizeit blättert sie die Zeitungskolumne der Einsamen Herzen durch und stößt dort auf einen jungen Mann, der ihr sehr gut gefällt, Frank Harrison. Und auch sie scheint ihm zu gefallen. Immer wieder schreiben die beiden sich kleine Briefchen, eigens geschriebene Gedichte und Bilder. Da Harrison in der Nähe von Jacksonville wohnt, schmeißt er nach einigen sehr eindeutig zweideutigen Briefen von Nanny seinen Motor an und fährt direkt nach Blue Mountain. Es bleibt jedoch nicht bei etwas Einmaligem. 1929 heiratet das verliebte Pärchen und lebt gemeinsam mit Nannys beiden noch lebenden Töchtern in Jacksonville. Es folgen kuschelige Abende zu zweit vorm knisternden Kaminfeuer, während draußen die Herbstblätter zu Boden fallen. Alles scheint perfekt. Nanny scheint ihren Prinzen gefunden zu haben. Doch nach und nach bröckelt Franks Fassade des perfekten Gentleman. Nanny erfährt, dass er bereits wegen Körperverletzung vorbestraft ist. Und nicht nur das, ihr großer, gut aussehender Mann mit dem kantigen Kinn und den scharfen Gesichtszügen ist Alkoholiker. Mehr als einmal schlägt er sie, als er komplett betrunken aus den Bars der Stadt nach Hause kommt, schreit sie an, bedroht ihre Töchter. Doch Nanny bleibt bei ihm, auch wenn die Abscheu ihrem Ehemann gegenüber jeden Tag weiter wächst. 1943 bringt Nannys Tochter Melvina ihren ersten Sohn Robert Lee Haynes zur Welt, einen kleinen, kräftigen Jungen, der glücklich im Kreise der Familie aufwächst. 2 Jahre später folgt das zweite Kind, diesmal ist es ein Mädchen. Im Gegensatz zu ihrer ersten Schwangerschaft ist Melvina von dieser Schwangerschaft erschöpft und verängstigt. Sie leidet unter starken Schmerzen und bittet ihre Mutter, sie ins Krankenhaus zu begleiten. Diese eilt sofort an die Seite ihrer Tochter und steht die ganze Nacht an ihrem Bett, wischt ihr die schweißnasse Stirn ab und hält ihre Hand. Und sie feiert gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, als diese ein gesundes, rosiges, kleines Mädchen in der Welt begrüßen dürfen. Erschöpft von den Wehen und benebelt vom Äther, schläft Melvina nach der Geburt immer wieder ein. Als sie zwischen ihren Nickerchen immer wieder hochschreckt, meint sie, ihre Mutter und ihre neugeborene Tochter auf dem Stuhl vor sich zu erkennen. Vor ihren Augen hängt ein dicker Schleier aus Schmerzmitteln und purer Erschöpfung. Doch sie glaubt zu sehen, wie ihre Mutter ihrem Baby eine Hutnadel in den Kopf sticht. Bevor sie reagieren kann, fällt sie erneut in einen tiefen Schlaf. Als sie erwacht, ist sie sich sicher, einen bösen Traum gehabt zu haben. Sie fragt nach ihrer Tochter und muss hören, dass diese kurze Zeit nach der Geburt verstorben sei. Auf die Frage nach der Todesursache antwortet ihr Mann nur, dass er nicht anwesend gewesen sei, als es passierte. Nanny habe ihm vom Tod seines zweiten Kindes berichtet. Auch die Ärzte können Melvina auf die Frage nach der Todesursache keine eindeutige Antwort geben. Gezeichnet vom Verlust ihres Kindes leben sich Melvina und ihr Ehemann auseinander. Es kommt zur Trennung und Melvina beginnt wieder damit, Männer zu treffen. Besonders viel Zeit verbringt sie mit einem jungen Soldaten, den Nanny auf den Tod nicht ausstehen kann. Mutter und Tochter geraten in einen heftigen Streit, infolgedessen Melvina aus dem Haus stürmt und ihren Vater besucht. Ihren Sohn Robert, der zu diesem Zeitpunkt fast 3 Jahre alt ist, lässt sie dabei in der Obhut ihrer Mutter. Als sie zurückkehrt, ist der kleine Junge tot. Nanny berichtet ihr panisch und mit Tränen erstickter Stimme, dass er auf einmal aufgehört habe zu atmen. Sie habe ihm helfen wollen, habe jedoch nichts mehr für ihren Enkel tun können. Auch der herbeigerufene Arzt kann nur noch den Erstickungstod des Jungen feststellen. Während Melvina erneut in ein tiefes Loch aufgrund des Todes ihres letzten lebenden Kindes stürzt, erhält Nanny als Konsequenz des Todes ihres Enkels $500. Aus einer Lebensversicherung, die sie vor einigen Monaten auf das Leben ihres 2-jährigen Enkels abgeschlossen hat. Trotz der problematischen Ehe mit Frank verbringen Nanny und er 16 Jahre ihres Lebens miteinander. Es ist der 2. September 1945, der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation Japans endet. Ebenso wie die Beziehung zwischen Nanny und Frank. Frank feiert an diesem Abend ausgelassen das Ende des Krieges, der so viele Menschen das Leben gekostet hat. Beschwingt und volltrunken kehrt er in dieser Nacht nach Hause zurück, betritt das Schlafzimmer und bedrängt Nanny, mit ihm zu schlafen. Als sie sich weigert, schlägt er mit der Faust gegen die Wand und schreit: »Wenn du nicht auf mich hörst, Frau, bin ich nächste Woche nicht mehr da.« Nanny erkennt, dass sie keine Wahl hat und fasst in dieser Nacht den Entschluss, ihrer Ehe ein Ende zu setzen. In den nächsten Tagen steht sie wie so oft im Garten und pflegt die Rosen, die sie dort mit viel Mühe angelegt hat. Sie liebt ihren Rosengarten, steckt all ihr Herzblut in die Pflege. Als sie ein Maisschnapsglas ihres Mannes zwischen den Wurzeln ihrer Rosen findet, kocht die Wut über. Sie packt das Glas und bewegt sich in Richtung Abstellkammer, wo sie das Glas reinigt und es mit Rattengift auffüllt. Dann tritt sie zu Frank, bietet ihm das Glas als Maisschnaps an und entfernt sich. Frank stürzt den Inhalt des Glases mit einem Zug hinunter, um dann nur wenige Zeit später, im Alter von 38 Jahren, unter unerträglichen Schmerzen und zuckenden Gliedmaßen auf den Boden zu stürzen und zu sterben. Als Frank nicht mehr atmet, greift Nanny nach dem Glas, geht zur Spüle in die Küche, reinigt das Glas und stellt es zum Abtropfen auf das Gitter. Es ist der 15. September 1945. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes ist Nanny viel auf Reisen. Sie fährt mit dem Zug durch das Land, macht immer wieder Halt und erlebt zahlreiche männliche Bekanntschaften. Immer noch hält sie Ausschau nach potenziellen Partnern. Immer noch ist sie auf der Suche nach ihrem Märchenprinz, ihrem Ritter in goldener Rüstung. In Lexington, North Carolina, glaubt sie, fündig geworden zu sein. Sie trifft auf Arlie Lanning, einen Arbeiter aus dem Ort. Bereits 3 Tage später heiraten die beiden. Doch auch Arlie ist nicht der Prinz, den Nanny sich so sehnlichst wünscht. Auch er ist abhängig vom Alkohol, auch er verschwindet immer wieder, um mit anderen Frauen zu verkehren. Doch in dieser Ehe ist es Nanny, die oft verschwindet. Und das teilweise monatelang. Oft geht sie, ohne ein Wort zu sagen. Den Nachbarn erzählt Arlie, seine Frau besuche Verwandte. Er möchte das Bild aufrechterhalten, das Nanny in der Nachbarschaft von sich und der Beziehung gezeichnet hat. Hier wird sie als liebevolle Hausfrau und Ehefrau wahrgenommen. Immer duftet es aus der Küche nach Apfelkuchen, der auf der Fensterbank abkühlt, der Garten wirkt gepflegt und die Spitzenvorhänge wehen leicht vor den Fenstern. Abends sieht man sie in ihrem Sessel im Wohnzimmer sitzen, vertieft in einen ihrer heißgeliebten Liebesromane. Wenn sie nicht gerade liest, sieht Nanny für ihr Leben gerne fern. Sobald ein Liebesfilm im Fernsehen läuft, weiß man, Nanny will nicht gestört werden. Dann sitzt sie vor dem Fernseher, auf dem Schoß ein Teller mit Essensresten, neben sich ein Aschenbecher und eine Packung Zigaretten. Vollkommen versunken in die flimmernden Bilder des quadratischen Kastens. Während Nanny als die harmlose, liebende Ehefrau wahrgenommen wird, sehen die Dorfbewohner Arlie dagegen als treulosen Hallodri, der seine treue, fromme Frau immer wieder hintergeht. So ist es nicht überraschend, dass die Bewohner am Tag seiner Beerdigung im Jahr 1950 Nanny ihr ehrliches und tiefstes Beileid aussprechen. Arlie sei wahrscheinlich an dem Grippevirus gestorben, das aktuell die Runde mache, berichtet die frische Witwe. Er habe alle Symptome gehabt. Schweißausbrüche, Erbrechen, Schwindel, das habe sein geschwächtes Herz und sein durch Alkohol geschundener Körper nicht mehr länger ausgehalten. Letztendlich sei ihr geliebter Arlie an Herzversagen gestorben, so heißt es im Dorf. Niemand stellt diese Geschichte in Frage. 8 Wochen nach Arlies Tod geschieht eine zweite Tragödie im Kreise der Familie des Verstorbenen. Das Fachwerkhaus, in dem sowohl Arlie als auch Nanny gelebt haben, brennt bis auf die Grundmauern nieder. Es scheint wie ein unglaublicher Glücksfall, dass Nanny sich in dieser Nacht nicht im Haus aufgehalten hat. Sie war gerade mit dem Fernseher auf dem Rücksitz im Auto ihres Mannes weggefahren, mit der Absicht, diesen reparieren zu lassen. Auch hier erhält Nanny Geld von der Versicherung. Nach der Auszahlung verlässt sie Lexington und lebt bei der Mutter ihres verstorbenen Mannes, bis diese schließlich verstirbt. Dann macht sie sich auf den Weg zu ihrer bettlägerigen Schwester Dovie, welche sie pflegt, bis auch Dovie kurz nach Nannys Ankunft am 30. Juni 1946 unter mysteriösen Umständen verstirbt. Immer noch auf der Suche nach der großen Liebe gibt Nanny diesen Wunsch nicht auf. Irgendwann wird sie auf den Diamond Circle Club aufmerksam. Der Diamond Circle Club ist eine exklusive Vereinigung für Menschen, die auf der Suche nach der Liebe sind. Für $15 pro Jahr erhalten die Mitglieder monatliche Newsletter, in denen die neuesten Mitglieder und deren Anliegen dargestellt werden. Als Nanny von diesem Club hört, ist sie sofort Feuer und Flamme. Sofort meldet sie sich an und freut sich sehr, als sie schnell auf einen Mann stößt, der genauso viel Interesse an ihr zu haben scheint, wie sie an ihm. In der Tat ist Richard Morton aus Jamestown, North Carolina, sofort hin und weg von dieser hübschen Frau, die ihm von den Bildern her zulächelt. Die beiden schreiben sich, Morton ist so verzaubert, dass er spontan beim Diamond Circle Club anruft, darum bittet, seinen und Nannys Namen von der Verfügbarkeitsliste zu streichen und sich bei den Betreibern überschwänglich dafür bedankt, mit deren Hilfe die süßeste und wunderbarste Frau, die er je getroffen habe, gefunden zu haben. Nach der Hochzeit im Jahr 1952 ziehen die beiden in sein kleines Haus. Morton kauft Nanny alles, was sie sich wünscht, ohne je auf den Preis zu achten. Das imponiert ihr. Er muss ein reicher Mann sein, wenn er ihr so viel Schmuck kaufen kann. Doch weit gefehlt. Morton ist in Wahrheit nicht nur pleite, sondern dazu noch hoch verschuldet. Den Schmuck, den er für Nanny ersteht, kann er nur mit Hilfe eines Kredits bezahlen. Und er kauft nicht nur Schmuck für seine Ehefrau. Morton verschwindet nach der Hochzeit immer wieder für längere Zeit, fährt in die Stadt und vergnügt sich mit einer jungen Frau, die er bereits vor der Hochzeit kannte und nie vergessen konnte. Während Morton sich in der Stadt mit seiner Affäre vergnügt, verbringt Nanny viel Zeit mit ihrer Mutter, die 1953 nach dem Tod von Nannys Vater zu ihrer Tochter gezogen ist. Neben ihrer Mutter beschäftigt Nanny allerdings noch etwas oder jemand anderes. Sie hat mittlerweile einen Mann kennengelernt, einen, der anders ist als ihre bisherigen Ehemänner. Samuel Doss ist Autobahninspektor, ein sanfter Mann, der sich auch für Hausarbeit nicht zu schade ist. Er hat kein Interesse an anderen Frauen, er raucht nicht, trinkt nicht, legt großen Wert auf sein Äußeres, kann gut mit Geld umgehen, ja, nicht einmal Schimpfworte nimmt der gottesfürchtige Doss in den Mund. Nanny ist sich sicher, diesmal hat sie den Richtigen gefunden. Doch um eine Zukunft mit Samuel möglich zu machen, muss sie sich aus ihrer aktuellen Situation zwischen ihrer Mutter und Morton befreien. Aber nichts leichter als das. Wenige Tage nach ihrer Ankunft im Haus ihrer Tochter und deren Ehemann klagt Nannys Mutter Lou über schreckliche Magenschmerzen. Kurze Zeit später ist sie tot. Morton folgt seiner Schwiegermutter 3 Monate später in den Tod, nachdem er eine Thermoskanne Kaffee trinkt, den Nanny zuvor mit Arsen versetzt. Nach dem Tod ihres Mannes erhält Nanny aus 5 verschiedenen Lebensversicherungen eine Summe im Wert von $1.400 und nimmt den ersten Bus nach Oklahoma, um dort im Juni 1953 ihren Samuel zu heiraten. Obwohl Samuel der erste ihrer Männer ist, der weder andere Frauen in seinem Bett willkommen heißt, noch Nanny gegenüber bedrohlich oder gewalttätig ist, hat sie bald schon genug von ihrem 5. Ehemann. Samuel ist perfekt, zu perfekt. Nanny langweilt sich. Auch der Lebensstil, den sie gemeinsam mit Samuel führt, ist nicht der, den sie sich für ihr Leben gewünscht hat. Ihr Ehemann missbilligt ihre heißgeliebten Liebesromane, ebenso Komödien oder Liebesgeschichten im Fernsehen. Um 21.30 Uhr heißt es Licht aus. Geschlechtsverkehr ist an bestimmten Tagen eingeplant und darf nicht spontan erfolgen. Geldausgaben müssen gut abgewogen werden. Als das ständige Sparen und das harte Leben zu viel für sie werden, zieht Nanny nach Alabama zurück. Als sie abreist, scheint für Samuel eine Welt zusammenzubrechen. Panisch reist er seiner Frau nach, schreibt ihr Briefe und fleht sie an, zu ihm zurückzukehren. Um zu zeigen, dass er seine Fehler ernsthaft bereut, kauft er ihr alles, was sie sich wünscht, zeigt sich auf einmal mehr als großzügig. Er überträgt ihr die Vollmacht über sein Konto, sodass Nanny nun ebenfalls uneingeschränkten Zugriff auf sein Vermögen hat. Und schließt zwei Lebensversicherungen ab, in denen er sie als Begünstigte einsetzt. Er will ihr zeigen, dass er sich ändern kann, will ihr zeigen, dass sie ihm wichtiger ist als alles Geld auf der Welt. Im September wird Samuel mit grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Er wird von grässlichen Magenkrämpfen geschüttelt, wimmert und schreit vor Schmerzen. Die Ärzte vermuten eine schwere Infektion des Verdauungstrakts. 23 Tage verbringt er unter ärztlicher Aufsicht, bevor er am 5. Oktober genesen und frei von Schmerzen wieder nach Hause entlassen wird. Am Abend des gleichen Tages stirbt Samuel Doss nach einer heißen Tasse Kaffee, die ihm seine Ehefrau in die Hand drückt. Der plötzliche Tod von Samuel Doss schlägt Wellen. Dr. Schwellbein, einer der Ärzte, der Samuel am Tag vor seiner Entlassung noch untersuchte, kann nicht glauben, dass dieser Patient, der sich so gut von seiner Infektion erholt hat, auf einmal verstorben sein soll. Er ordnet eine Autopsie an. Diese führt er selbst durch und ist schockiert, als er in Doss Körper eine gigantische Menge des Giftes Arsen findet. Genug Gift, um 10 Männer zu töten. Sofort alarmiert der Mediziner die Polizei, die Nanny daraufhin als einzige in Frage kommende Täterin verhaftet. Es folgt ein stundenlanges Verhör auf der Polizeiwache. Nanny kichert immer wieder, wiederholt immer wieder den Satz: Ich habe niemanden vergiftet. Sie berichtet von ihren Liebesromanen und ihren Lieblingssendungen, spricht davon, sich sicher zu sein, ihren perfekten Partner sicher irgendwann zu finden. Sie redet viel, sagt jedoch wenig. Die ganze Nacht geht das so. Am Morgen sind die Ermittler so erschöpft, dass sie eine Pause einlegen. Nanny lächelt nur und vertieft sich in eine Ausgabe des Magazins Romantic Hearts. Mittlerweile hat die Verhaftung von Nanny Doss die Runde gemacht. Viele Menschen zählen nun eins und eins zusammen, greifen nach dem Hörer und rufen die Polizei an. Innerhalb weniger Stunden erreichen unzählige Hinweise die Polizisten. Geschichten über Männer, mit denen Nanny verheiratet gewesen war und die vorzeitig gestorben sind, über den Tod ihrer Schwester in ihrer Obhut, über den mysteriösen Tod von zwei ihrer kleinen Töchter und Enkelkinder und den plötzlichen Tod ihrer Mutter, als diese zu Besuch bei Nanny war. Mit diesen neuen Informationen schöpfen die Ermittler neuen Mut und begeben sich erneut in den Verhörraum. Innerhalb der nächsten 7 Stunden beginnt Nanny in ihren Aussagen zu schwanken. Ab und zu kichert sie verlegen, gibt an, an manchen Stellen gelogen zu haben. Dann gibt sie zu, Samuel Doss vergiftet zu haben. Der Grund sei das Verbot ihrer Lieblingssendungen und Samuels Eigenschaft als Geizhals gewesen. Was hätte eine Frau wie sie denn anderes tun können? Beim ersten Mal habe sie sich in der Dosis verschätzt und ihm so viel verabreicht, dass er den Großteil des Giftes erbrach und sich so das Leben rettete. Nach seiner Entlassung vergiftete sie ihn erneut, diesmal mit Erfolg. Es folgen Geständnisse über den Mord an Richard Morton und Arlie Lanning. Kichernd gesteht sie, dass wohl auch ihr 2 Jahre alter Enkel etwas von dem Rattengift abbekommen habe. Die Polizei ist schockiert angesichts der Freude, mit der Nanny ihre Verbrechen gesteht und die Einzelheiten des Todes ihrer Ehemänner wiederholt. Sie lacht und kichert wie ein Schulmädchen und macht bizarre kleine Bemerkungen, die in dieser Situation höchst unpassend wirken. Nach jedem Geständnis wiederholt sie den Satz: Jetzt ist mein Gewissen rein. Des Weiteren besteht sie darauf, dass Geld bei ihren Verbrechen keine wesentliche Rolle spielte. Er habe Langeweile oder Enttäuschung, doch nicht den Prinzen gefunden zu haben, den sie sich erträumt hatte, den Ausschlag gegeben. Das war es, sagte sie den Ermittlern. Ich war auf der Suche nach dem perfekten Partner, nach der wahren Romantik des Lebens. Auf die Frage, was man ihrer Meinung nach mit ihr machen solle, weil sie all diese Menschen vergiftet habe, antwortet sie: Alles, was sie tun, ist mir recht. Nanny Doss wird des Mordes angeklagt und bekennt sich am 17. Mai 1955 schuldig. Verurteilt wird sie jedoch nur für den Mord an Samuel Doss, da die anderen Taten in anderen Bundesstaaten geschehen sind. Trotzdem wird sie zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Auch die Todesstrafe ist im Gespräch, doch da Nanny Doss eine Frau ist, wagt das Gericht es nicht, sie hinzurichten. Das sei noch nie geschehen und der Richter werde nicht derjenige sein, der mit dem Hinrichten von Frauen anfangen werde. Nanny Doss verbringt den Rest ihres Lebens hinter Gittern. Die kichernde Oma, wie die Medien sie aufgrund ihres Verhaltens vor Gericht und in den Verhören nennen, stirbt am 2. Juni 1965 an den Folgen einer Leukämieerkrankung.
Ich finde diesen Fall irgendwie ziemlich verrückt.
Ist er auch.
Weil ich mich die ganze Zeit frage, wie kann das denn nicht früher aufgefallen sein? Das ist eine so unglaubliche Menge an mysteriösen Todesfällen. Also ich meine, wirklich eine unglaubliche Menge. Dass da nie jemand nachgefragt hat.
Ja, ich glaube, weil sie sich halt sonst so gut verkauft hat. Und weil es auch immer in verschiedenen Bundesstaaten passiert ist. Und ihr auch, also wie ich das verstanden habe, hat sie dann auch keinen Kontakt mehr zu ihren Töchtern gehabt. Das heißt, die Töchter wussten auch nichts von diesen neuen Männern, die wohl dann gestorben sind.
Ja, aber ich meine allein, dass ihre beiden Enkelkinder gestorben sind. Oder dass der Mann, dieser Samuel, der fünfte Ehemann, den sie geheiratet hat. Sie ist ja vorher, also das ist ja, sie ist ja, das... Die ist doch da ausgezogen und hat ihren Ehemann und vorher ihre Mutter umgebracht und dann ist sie zu ihm und hat den geheiratet. Das ist doch, das muss doch irgendwie jemand komisch gefunden haben.
Du meinst, dass Samuel es hätte komisch finden müssen, weil sie erstmal verheiratet ist und eine Mutter da hat und auf einmal sind beide weg und sie kann zu ihm?
Es sind einfach beide tot. Nicht weg. Die sind tot.
Aber vielleicht wusste er nicht, dass sie tot sind. Aber was sollten die sonst sein? Sie hätte ja sagen können, ja, meine Mutter ist in Altersschwäche gestorben und mein Mann hat mich verlassen oder sowas. Oder ich habe ihn verlassen. Nur für dich, Samuel.
Oh Gott. Ja, vielleicht. Es ist nur, es erscheint mir so absurd. Ihre Schwester, dann ihre Schwiegermutter. Was ist mit dem Ehemann, der sie verlassen hat, mit dessen Schwiegermutter sie dann alleine gewohnt hat? Also nicht mit dessen Schwiegermutter, sondern mit ihrer Schwiegermutter hat sie ja dann gewohnt und dann hat sie ihre Schwiegermutter umgebracht. Also, dass der Mann da nicht nachfragt, dass er nicht sagt, ey, sag mal, war das hier los?
Die war vielleicht glaubhaft genug. Weil ich meine, wenn du dir die Personen anguckst, die da immer involviert waren, dann war jede Person maximal in zwei Fällen beteiligt. Wenn ich jetzt richtig bin. Und zum Beispiel ja der, nee, oder drei, jetzt der Charlie am Anfang hat ja seine zwei Kinder, sind ja gestorben.
Ja.
Wo sie sagte, beide hätten irgendwelche Anfälle bekommen.
Ja, so Magenkrämpfe und sowas, ne?
Ja, da hätte er sich eigentlich fragen können, was sind das bitte für Magenkrämpfe, die beide Kinder auf einmal gleichzeitig bekommen und beide sterben. Allen
Dingen, Entschuldigung, er hat ihr Essen nicht mehr gegessen. Er wird ja irgendwas vermutet haben müssen. Also wie kannst du denn dann ein Baby da lassen? Also wie kannst du denn deine eigene Tochter da lassen, die einfach noch ein Baby ist, wenn du vermutest, dass deine jetzt Ex-Frau deine anderen beiden Kinder vergiftet hat und dir auch Gift ins Essen mischt.
Vor allem hat er die Ältere mitgenommen. Und ja, die Jüngste hat er halt bei ihr also gelassen.
Das, der Fall ist, ich finde es total verrückt.
Ja, voll. Also ja, da muss ich sagen, da ist er ja offensichtlich stutzig geworden und hat ihr Essen nicht mehr gegessen, wenn sie schlecht gelaunt war und sowas.
Ja, aber er hat nichts gesagt.
Mm-mm. Er hat selbst ja angegeben, vermehrt angegeben, dass er super viel Angst vor ihr hatte. Was aber halt eigentlich nicht rechtfertigt, dass er ein Baby bei ihr lässt, wenn er sich das schon denkt, dass sie so gefährlich ist.
Nee, geht zur Polizei und sagt ihnen, ich glaube, meine Frau hat unsere Kinder vergiftet. Können Sie eine Autopsie machen?
Ja. Stell dir vor, hätte das gemacht, wäre es einfach so früh schon vorbei gewesen.
Ja. Das ist total krass. Und die Tochter, deren Sohn gestorben ist, die hat das auch nicht stutzig gemacht, dass erst ihre Tochter in den Armen ihrer Mutter stirbt und dann ihr Sohn?
Darüber habe ich nicht viel gefunden. Die hat sich nicht mehr dazu geäußert, die Marina. Ah, das ist schon... Das ist schon krass. Fandst du diese... Ich fand diese Szene so... So... Oh, da hat sich bei mir auch alles umgedreht, wo beschrieben wird, wie sie diese Hutnadel in den Kopf von diesem Säugling steckt.
Ja.
What?
Ja, das... Aber das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht.
Ja, mich auch, weil das nicht ihre normale Art ist.
Nee, vor allen Dingen, das ist so, so offensichtlich brutal.
Ja, das ist wirklich brutal.
Also das ist halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, Mord erster Hand, weil du es mit eigenen Händen machst. Und für mich ist Gift immer so wie so ein Mord aus zweiter Hand, wenn man so will. Weil du verabreichst jemandem etwas, aber du bist nicht direkt der Grund für den Tod. Also du
führst nicht die Todeswaffe so
genau,
richtig.
Genau, du führst es nicht aus.
Ja. Ja, und ich fand das so... So schlimm in diesem Moment, ey. Ah. Und dann einfach, dass sie auch noch aufgewacht ist und es in diesem Delirium gesehen hat und dann aber wieder weggedöst ist, weißt du?
Ja.
Ganz schrecklich.
Voll. Wir haben euch ja ein Täterprofil versprochen. Das heißt, ich habe ein Zitat noch gefunden, das ich gerne noch teilen würde. Und dann haben wir uns natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, warum. Also warum genau ist es passiert und haben so ein bisschen überlegt, was gibt es für Theorien. Und ich habe noch ein Zitat gefunden von einem Kameramann beziehungsweise von jemandem, der sie gesehen hat, weil der Fall ging damals durch die Presse, das ist super bekannt geworden. Und ich fand das ziemlich absurd, weil das war nachdem sie all diese Morde begangen hat und angeklagt wurde und so ist das durch die Presse gegangen.
Mhm.
Und dann sagt... Also das ist auf Englisch, dann sagt der Reporter quasi, der, im Rückblick wird halt erzählt, Moments before she appeared on TV to be interviewed, the cameraman suggested Nanny remove her glasses and smile for the camera, quipping, you might get another husband if you look nice. She replied, ain't that the dying truth? And then cracked up at her own pun. She was Oklahoma's biggest news story of 1954 and she knew it. Auf Deutsch übersetzt heißt das, kurz bevor sie im Fernsehen interviewt wurde, schlug der Kameramann Nanny vor, ihre Brille abzunehmen und für die Kamera zu lächeln und hat zu ihr gesagt, wenn sie gut aussehen, bekommen sie vielleicht noch einen anderen Mann. Und sie hat erwidert, das ist die reine Wahrheit und hat dann über ihr eigenes Wortspiel gelacht, weil sie halt gesagt hat, The Dying Truth, also wortwörtlich übersetzt die sterbende Wahrheit. Und der Berichterstatter sagt halt, sie war die größte Nachricht, also das größte Ding aus dem Jahr 1954 in Oklahoma. Und das hat sie gewusst
und hat gelebt.
Es so gefeiert. Ja.
Mhm.
Und das fand ich einfach richtig krass. Also, dass sie sich auch so präsentiert hat vor den Kameras und so.
Ja, wie ein Verhören und dann immer so gelacht hat und was für Sätze die rausgehauen hat.
Ja, richtig krass.
Wie zum Beispiel, das passt ja auch voll zu diesem Zitat, was du jetzt gerade gesagt hast, so super kalt irgendwie, wo sie gemeint hat, ja, mein 2 Jahre alter Enkel hat wohl auch ein bisschen was vom Rattengift abbekommen.
Krass.
Was?
So, wie kannst du nicht irgendwie eine Emotion dazu haben?
Das fand ich wirklich heftig. Aber es passt ja auch dazu, dieses ganze, jetzt ist mein Gewissen rein, ich habe nie jemanden vergiftet, ach ja, da habe ich vielleicht ein bisschen gelogen und that's a dying truth.
Das ist schon krass, ja.
Ja. Wie in jedem Täterprofil gucken wir uns jetzt als nächstes mal so ein bisschen die psychologischen Hintergründe an. An dieser Stelle möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir hier nicht diagnostizieren, sondern wir spekulieren und überlegen uns eigene Theorien, was könnte sein, was könnte nicht sein. Das ist alles ohne Gewähr auf Richtigkeit und Korrektheit und Vollständigkeit, aber Die Leier kennt ihr ja schon. Das gleiche wie jedes Mal. Und genau, in diesem Sinne fangen wir es ein bisschen an, ein bisschen zu klugscheißern, oder?
Ja, fangen wir mal an.
So wie immer.
Ich würde gerne, bevor wir in Theorien einsteigen, ein bisschen was erzählen zu der eigentlichen Geschichte, was da so passiert ist, weil wir sind nicht die Einzigen, die sich Nanny Doss quasi von der psychologischen Seite genähert haben, sondern 3 Wochen nach ihrer Verhaftung am 15. Dezember wurde sie von dem Richter bei der vorläufigen Anhörung tatsächlich erstmalig in so eine Art Krankenhaus gebracht. Also sie ist nicht direkt ins Gefängnis gekommen. Und einfach um zu gucken, weil sie sich nicht sicher waren, ob diese Frau wirklich ja im Grunde wusste, was sie tat und ob sie geistig gesund ist, in Anführungszeichen. Und sie hat sich super doll darüber gefreut und hat dann gesagt, ha, vielleicht kann ich mich jetzt ausruhen und muss nicht so viele dumme Fragen beantworten. Vielleicht bringen mir die Ärzte im Krankenhaus bei, klar zu denken. Also das fand ich...
noch einer.
Ja, es reiht sich. Also ihr werdet in dieser Folge merken, diese Zitate werden sich aneinander reihen. Und es gab dann tatsächlich vor Gericht auch eine Diskussion darüber, ob sie jetzt unzurechnungsfähig ist beziehungsweise schuldunfähig ist oder nicht. Und es gab eine Gruppe medizinischer Gutachter, die von der Verteidigung einberufen wurden, in Anführungszeichen, die gesagt haben, dass sie geistesgestört ist. Das ist ein wörtliches Zitat. Geistesgestört mit einer ausgeprägten Beeinträchtigung des Urteilsvermögens und der Willenskraft. Und die wollten sie halt wieder in eine Anstalt einweisen, wohingegen die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir sind der Meinung, das ist Mord und wir wollen auch, dass sie angeklagt wird für Mord. Und dann hat die Staatsanwaltschaft 5 Psychiater losgeschickt, um sie zu begutachten. Und die sind zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Und zwar haben die gesagt, dass sie gewitzt ist, klug, scharf berechnend, egoistisch, dass sie sich selbst verherrlicht und dass sie ihr aggressives Verhalten unter Frustration und ihre Feindseligkeit gegenüber Männern, insbesondere ihren Ehemännern, zum Ausdruck gebracht hat. Also, dass sie einfach eiskalt war.
Ja.
Und nichts mit irgendwie schuldunfähig oder nicht zurechnungsfähig oder was auch immer, sondern einfach sehr berechnend.
Mhm.
Und einer der Sachverständige hat dann sogar gesagt, dass er sie für eine Soziopathin hält, eine gerissene, berechnende Frau, die die Unzurechnungsfähigkeit nur vortäuscht, um dem elektrischen Stuhl zu entgehen. Und bei dieser Aussage, weil er dann noch gesagt hat, sie ist die cleverste Kriminelle, die ich je befragt habe, und bei dieser Aussage hat sie vor Gericht angefangen zu lachen.
Guck, das meine ich. Sowas ist gruselig.
Ja, schon ein bisschen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, sie hat gelacht und dann hat sie gesagt, ich bin so gesund wie jeder andere und ich denke, ich sollte besser als jeder andere wissen, ob ich verrückt bin. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so gesund gefühlt. Und dabei hat sie Kaugummi gekaut, während man sie dann zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt hat, hat die Fotografen angegrinst und hatte da offensichtlich einfach irgendwie eine gute Zeit. Und dann wurde es die ganze Zeit quasi hin und her verhandelt, ob sie jetzt schuldfähig ist oder nicht. Und in dem Moment, wo sie sich dann aber selber für schuldig bekannt hat und auch gesagt hat, okay, ich bin schuldig, ich habe ihn vergiftet und ich bin auch gesund, in dem Moment war es dann klar und dann wurde sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber es gab tatsächlich vor Gericht Unstimmigkeiten.
Ja gut, klar, weil man irgendwie, also ich hätte es glaube ich auch abklären wollen, weil irgendwie man es nicht glauben kann, nicht glauben will, dass so eine nett aussehende alte Frau so viele Leute umbringt und ihre Enkelkinder umbringt und so kalt ist und man sich da denkt, da muss doch irgendwas sein, aber ich muss sagen, ich habe da auch, also bei diesem Fall, ich habe mir den durchgelesen und war so, nee, ich sehe da keine Schuldunfähigkeit, so. Keine Hinweise wirklich darauf.
Nee, nicht so richtig.
Mm-mm.
Ich fand's auch so krass, weil einer der Psychiater hat sie vor Gericht sogar gelobt und meinte, glauben Sie mir, wenn Sie Kinder hätten, dann wären Sie dankbar, wenn Sie diese Frau als Babysitterin hätten.
Ich glaube
also
auch.
Also nicht im Hintergrund, vor dem Hintergrund, dass er das gemacht hat, dass sie das tatsächlich gemacht hat, diese Taten begangen hat, sondern weil er selber gesagt hat, sie ist so eine nette Frau. Also die muss so unglaublich manipulativ gewesen sein, weil selbst einer der Psychiater das gesagt hat.
Ja, das ist ja wie bei ihrem, es war der dritte Ehemann, dem Artie Lanning, wo die ganzen Nachbarn alle auf ihrer Seite waren und alle so meinten, oh, die ist so lieb und so eine perfekte Hausfrau und perfekte Ehefrau und
voll.
Und er ist der Böse und sie ist aber das Goldstück und dann haben ihr auch alle geglaubt und niemand hat es überhaupt angezweifelt, weil sie war ja die perfekte Ehefrau und so goldig und was weiß ich. Es ist ja, ja, vor allem wie groß du da außen rum manipulieren musst.
Ja.
Die hat ja wirklich das in Dimension gemacht.
Das ist schon krass.
Wie lange hat die da dieses Bild aufrechterhalten? Wann hat sie angefangen, damit dieses Bild aufzubauen von der Frau, die Apfelkuchen backt und das auf dem Fenstersims abkühlen lässt, damit die Nachbarn den Duft riechen und so ein Zeug,
weißt du? Das klingt auch richtig idyllisch mit so flatternden Spitzen. Das klingt so wie bei Oma und du fühlst dich so voll willkommen und so voll schön und dann mischt die Frau dir Arsen in deinen Kaffee.
Ja, ist so.
Ja, cheers, würde ich sagen.
Super.
Das ist schon krass. Apropos krass und irgendwie verrückt. Ich habe mir dieses Gekicher nochmal angeschaut, weil ich mich gefragt habe, also mich hat eine Sache in einem Artikel ein bisschen stutzig gemacht, die ich gelesen habe. Und zwar hat einer der Psychiater aus der Anstalt gesagt, also aus der Psychiatrie, aus dem Krankenhaus, gesagt, dass sie immer unter Kopfschmerzen gelitten hat. Und dass sie in ihrer Kindheit tatsächlich einen Unfall hatte, bei dem sie sich am Kopf verletzt hat. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, weil es Hirnverletzungen geben kann, die Menschen in ihren sozialen Fähigkeiten beeinträchtigen. Und da sind wir dann quasi schon so ein bisschen bei so einem Erklärungsansatz, aber das fand ich richtig interessant. Und zwar kann es sein, dass bestimmte Funktionsbeeinträchtigungen im Gehirn die sozialen Fähigkeiten eines Menschen beeinträchtigen. Das sieht man manchmal zum Beispiel bei Schädelhirntraumata, also bei Menschen mit schweren Schädelhirnverletzungen, dass sie dann manchmal quasi das sozial angepasste Verhalten verlieren und dann Wutanfälle bekommen, weniger Mitgefühl oder kein Mitgefühl mehr haben, wenig Rücksichtnahme auf andere Menschen und dass so taktvoller Umgang mit anderen Leuten nicht mehr funktioniert und sie halt soziale Verhaltensweisen nicht mehr kontrollieren können. Und dann gibt es dazu tatsächlich einen Bereich, den man pathologisches Lachen nennt und der mit einer Hirnverletzung einhergehen kann. Und es gibt zahlreiche Studien sogar, die einen Zusammenhang zwischen Verletzungen des Frontallappens, also alles, was bei euch hinter der Stirn quasi ist, ist der Frontallappen, zwischen dem Frontallappen und einem Auftreten von gewalttätigem oder unkontrollierbarem Sozialverhalten quasi zeigt, also dass es da einen Zusammenhang gibt und dass eben Hirnverletzungen auch zu unangemessenem Verhalten oder unangemessenen Emotionsschüben führen kann, wie eben unkontrolliertes Weinen ganz plötzlich oder eben auch unkontrolliertes Kichern und Lachen.
Das hatten wir ja, glaube ich, schon mal, als wir über Neurobiologie gesprochen haben.
Neurobiologie.
dass der Frontallappen ja zuständig ist für geplante Handlungen, für kontrollierte Handlungen und dann ist es nicht überraschend, dass wenn der beschädigt ist, dass dann eben unkontrollierte Impulsdurchbrüche passieren, dass dann inadäquates Sozialverhalten gezeigt wird, weil eben diese Kontrolle einfach fehlt. Und bei diesem unkontrollierten Lachen in unpassenden Situationen ist mir schon wieder ein Film eingefallen, und zwar Joker.
Oh,
den
ja,
hast du
ja,
doch
ja,
gesehen.
Ja,
den
ja,
hast du gesehen.
Ja, natürlich.
Den hast du gesehen.
Love it.
Der lacht ja auch ständig.
Batman The Dark Knight war sehr, sehr, sehr lange
okay,
einer
aber
meiner Lieblingsfilme.
Ich meine aber den letzten Joker.
Ich weiß, aber da kam der auch drin vor.
Hat er da auch so unkontrolliert gelacht? Weil ich habe die alten Batman-Filme tatsächlich nicht gesehen.
Ja, nein. Also er war ziemlich irre.
Ja, gut.
Aber er kam nicht so oft vor. Aber ich meine, der Joker ist prinzipiell irre. Aber wie auch immer, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, weil da ist nämlich dieses unkontrollierte Lachen und da ist es auch auf ein Schädelhirntrauma zurückgeführt.
Ja, weil er doch von seinem Vater so misshandelt wurde und sowas, ne?
Das weiß ich gar nicht mehr genau, warum das im Film
war.
Ich war mir auf jeden Fall sicher, dass das was mit einer Hirnschädigung zu tun hatte.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr, woher ich das weiß.
Ja.
Aber ich weiß es.
Aber ja, das ist das perfekte Beispiel.
Ja.
Genau, und die Frage, die man sich da nur stellen müsste, ist, ob sie auch vorher schon angefangen hat, unkontrolliert zu lachen und sich so merkwürdig zu verhalten. Halte ich allerdings für unwahrscheinlich, weil sie ja sonst gar nicht dieses Bild hätte aufbauen können, dass die Nachbarn sie alle gut finden und denken, oh, was für eine tolle Frau, wenn sie irgendwie sozial unangepasst gewesen wäre.
Ja.
Das heißt, sie muss sich kontrolliert haben, um all diese Dinge zu vertuschen. Aber ich fand das so eine interessante Theorie, dass ich sie unbedingt mit reinbringen wollte, weil ich dieses Gekicher so ungewöhnlich fand.
Ja, es könnte bald ja auch einfach so ein bisschen so ein Ausdruck dafür sein, dieses Genießen von Aufmerksamkeit und von der Medienpräsenz so. Und ich meine, die war ja nicht blöd. Das heißt, die wird sich denken können, dass so ein komplett unpassendes Verhalten noch mehr Aufmerksamkeit auf sie zieht, dass dann noch mehr Leute hingucken.
Ja, das stimmt. Vielleicht war das auch das Ziel des Ganzen.
Und dann, dass sie sich dann vielleicht einfach dachte, so, ja, dann mache ich daraus doch eine Show. So, weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, vielleicht.
Ja. Wir haben ja schon mal in einer früheren Folge über Frauen, die töten, gesprochen. Ich meine, das war die 15. Folge. Folge 15, wenn Frauen töten.
Nicht schlecht.
Ja, ich wünschte, ich könnte es auswendig, aber ich habe es bei der Recherche nachgeschaut. Shame on me.
Wenigstens ehrlich.
Wenigstens ehrlich. Falls ihr euch also jetzt mal so generell dafür interessiert, was so die Motive von Frauen sind, die zu Tätern werden, dann dürft ihr gerne mal da reinhören. Wir werden hier einmal noch ganz kurz anschneiden, was Frauen speziell zu Giftmörderinnen macht und werden uns dann aber ganz genau auf Nanny beschränken und auf die Theorien, die wir dazu haben. So ganz generell zu Giftmorden ist allerdings zu sagen, dass Frauen in fast der Hälfte aller Mordfälle ihre Partner oder Ex-Partner töten. Und das passiert meistens dann, wenn der Mann vorher Gewalt gegen sie angewendet hat. Im Gegensatz zu Männern töten Frauen super selten im Affekt, sondern erst nach längerem Erdulden von diesem gewalttätigen Handeln. Also sie ertragen dieses Leid erstmal ziemlich lange, bevor sie dann tätig werden. Außerdem habe ich einen Artikel gelesen zu Giftmörderinnen, wo ein Satz drin stand, den ich sehr bezeichnend fand. Da stand der Satz, Giftmörderinnen füttern, nähren und töten. Und es passt einfach so gut zu Nanny Doss. Die hat einfach, ich meine, das war ja das Gleiche, was sie gemacht hat. Sie macht Essen, sie macht den Apfelkuchen, der dann da abkühlt. Und ist so die liebende Ehefrau, die Samuel in Empfang nimmt, als er aus dem Krankenhaus rauskommt und gibt ihm Kaffee. Und der Kaffee ist vergiftet und bringt ihn um.
Dieser Apfelkuchen lässt dich nicht los.
Ne? Nee, der lässt mich wirklich nicht los. Das ist so ein idyllisches Bild und das hat sie mir jetzt zerstört.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es passt wirklich extrem gut. Gerade weil sie auch, ihr müsst sie euch mal angucken auf Bildern oder ihr guckt bei uns bei Instagram vorbei. Ganz kurz an der Seite, Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Da posten wir auf jeden Fall noch Bilder von ihr und es passt halt eigentlich wirklich gar nicht. Ja. Also es ist, da ist sie halt so ganz mütterlich und es ist so jemand, bei dem ich auch ein Stück Apfelkuchen essen würde. Das macht es irritierender.
Total. Und was es auch irritierend macht, ist, dass Giftmörderinnen eigentlich, also ein Teil dieses Prozesses des Tötens durch Gift auch ein gewisser Grad an Sadismus ist, weil du dem Opfer ja dabei zuschaust, wie es langsam stirbt, wie es langsam qualvoll stirbt, unter Schmerzen, unter Krämpfen, und es ist ja wirklich keine sanfte Art zu sterben. Und da wurde auch sehr oft die Theorie aufgestellt, dass es bei den betreffenden Frauen dann so ein Gefühl der Macht auslöst und das Selbstwertgefühl dadurch anschwillt. So dieses Machtding von Kontrolle, so.
Hm.
So, du trinkst jetzt diesen Kaffee oder du isst diesen Apfelkuchen. Obwohl, der Apfelkuchen wissen wir ja gar nicht, ob der vergiftet war. Oder war er wahrscheinlich ja nicht. Aber auf jeden Fall, du trinkst diesen Kaffee und du denkst, ich tue dir was Gutes und du hast überhaupt keine Ahnung, dass ich damit gerade dein Leben beende.
Ja, nachvollziehbar. Nur damit ihr so eine grobe Vorstellung davon habt, was es heißt, wenn man mit Arsen vergiftet wird. Das ist nicht so eine in 30 Sekunden ist alles vorbei Geschichte, sondern Arsen führt zu schweren Entzündungen im Magen-Darm-Trakt mit Übelkeit, Erbrechen, schwerwiegende Durchfälle, starke Schmerzen, und das Blut im ganzen Kreislauf verdickt sich. Und es kommt zu Nierenversagen. Es gibt halt massiven Schaden im Gehirn, das ganze Nervensystem, die Leber. Dann gibt es irgendwann eine Sauerstoffunterversorgung und Lähmungserscheinungen möglicherweise oder auch Bewegungsstörungen. Und irgendwann wird das Atemzentrum angegriffen. Und es kann einige Stunden bis Tage dauern, bis man daran stirbt. Unter wahnsinnigen Schmerzen, weil wenn ihr euch mal überlegt, dass euer komplettes Magen-Darm-System entzündet ist, ist allein das schon eine Vorstellung von unfassbaren Schmerzen.
Voll. Und wenn man sich dann anguckt, dass Nanny ja diese Taten alle sorgsam geplant hat und wusste, was sie tut und wusste und sich ganz genau bewusst war, welches Gift sie wählt, auch deswegen, weil sie es einfach echt oft benutzt hat, muss ich auch sagen, es ist schon so ein, also ich würde das so einen gewissen Grad an Freude an dem Leid ihrer Ehemänner schon nicht ausschließen.
Ja.
Weil, also ich meine, das ist ja wirklich so dermaßen grausam und sie muss ja öfter dabei gewesen sein.
Ja, was ich so krass finde daran ist, dass ja auch ihr Enkelsohn und ihre beiden Töchter nach dem Essen, also ihre Töchter auf jeden Fall, zusammengebrochen sind und nicht mehr geatmet haben. Und das lässt mich jetzt an das Versagen des Atemsystems denken und daran, dass ihre Töchter was gegessen haben. Und dann denke ich auch an eine Arsenvergiftung. Und dann denke ich mir, du hast doch nicht allen Ernstes deine beiden Töchter mit einem so brutalen Gift einfach auf eine so brutale Art und Weise umgebracht, genauso wie deinen Enkelsohn. Also bei den Ehemännern, ich will nicht sagen, dass das da weniger schlimm ist, aber das waren deine eigenen Kinder und Enkelkinder. Warum so grausam? Also wenn du das schon machst, warum auch noch so grausam?
Voll. Glaubst du ihr denn, als sie gesagt hat, dass Finanzielles gar keine Rolle gespielt hat?
Nee. Du schließt doch keine Lebensversicherung auf deinen 2 Jahre alten Enkel ab, wenn du das Geld nicht haben willst.
Ja.
Wer schließt denn eine Lebensversicherung auf einen 2-Jährigen ab? Warum?
I don't know. I really don't know. Ja, das ist wirklich... Nee. Ich glaube ja, dass es nicht das Hauptmotiv war. Also ich glaube nicht, dass es finanziell allein den Ausschlag gegeben hat.
Du, das glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, es war so nice to have.
Ja. Doch, so nimmt man halt mal mit.
Ja.
Sowas war es, glaube ich, genau. Ja, so kommt mir das auch vor. Es würde ja auch so ein bisschen dazu passen, dass es auch tatsächlich in sehr, sehr vielen Fällen, wo Frauen zu Giftmörderin werden, eine große Rolle spielt. Den Begriff kennt ihr bestimmt. Das ist der Begriff der schwarzen Witwe. Und ich wusste zwar immer, dass die schwarze Witwe eine Spinne ist, aber ich wusste nicht, dass diese Spinne deswegen als Bezeichnung für Giftmörderin verwendet wird, weil sie ihre Liebhaber und ihre Verwandten tötet.
Echt nicht?
Nach der Kopulation.
Echt nicht? Das wusstest du nicht?
Das wusste ich nicht.
Oh.
Ich wusste nur, dass Gottesanbeterinnen das machen.
Oh ja, die machen das auch.
Ja. Ich wusste nicht, dass schwarze Witwen das machen. Ich dachte einfach, die töten einfach alles.
Ich mag keine Spinnen, aber ich finde Insekten ziemlich interessant. Deswegen wusste ich das.
Nee, mit Insekten finde ich nicht so cool.
Es gibt auch diesen einen Song von Katy Perry, ist es, glaube ich. Ist es Katy Perry, Black Widow? Nein, es ist Iggy Azalea, Black Widow.
Ich weiß nicht. Also bei Musik bin ich dann raus. Ich bin bei Film, aber nicht bei Musik.
Ah, okay, er heißt Black Widow und ich komme nicht mehr drauf, von wem er ist. Okay, egal. Aber es gibt auch diesen Song.
Das wissen bestimmt viele Hörer. Was auch noch bei vielen Täterinnen vorkommt, die unter diesen Sammelbegriff schwarze Witwe fallen, ist, dass sie sich in privaten oder beruflichen Sackgassensituationen befinden, die, wie es für sie eben so vorkommt, dass sie sich nur durch die Tötung des Opfers aus dieser Situation lösen können. Und wenn dieser radikale Problemlösungsversuch einmal funktioniert hat, dann sinkt natürlich die Hemmschwelle, das nochmal zu machen. Und es wird als Lösungsstrategie gespeichert, die offensichtlich gut funktioniert. Und wird dann weiter angewendet. Bei Nanny ist allerdings so ein kleiner Unterschied zu den Frauen, die wir vorhin beschrieben haben, oder die ich vorhin beschrieben habe, wo ich gesagt habe, dass diese Frauen häufig nach vorangegangener Gewalt morden, dass es bei Nanny ja nicht so war. Also klar, es gab bei ihr auch Ehemänner, die erst Gewalt angewendet haben, wo sie danach getötet hat. Aber das war nicht bei jedem Ehemann der Fall. Sprich, bei Nanny als Serienmörderin war nicht die Opfer der Auslöser, sondern sie selbst.
Ja.
Was das ganze psychologische Hintergrundding nochmal ein bisschen verändert. Weil natürlich ist es ein anderes Ding bei einer Frau, die vielleicht keine 2 Ehemänner mit Gift tötet, nachdem die sie jahrelang missbraucht, misshandelt, was weiß ich haben. Und einer Nanny Doss, die 5 Ehemänner plus Mütter plus Schwiegermütter plus Kinder plus Enkelkinder alle nacheinander tötet.
Ja, weil das halt aus ihr rauskommt, weil es für sie eine Möglichkeit ist, ihre Bedürfnisse umzusetzen oder zumindest Dinge aus dem Weg oder Menschen, besser gesagt, nicht Dinge, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aus dem Weg zu räumen, die ihr, ihrer Meinung nach, ihrem Glück im Weg stehen.
Genau.
Und dann hat ja im Grunde die Person selber bei ihr nichts ausgelöst, habe ich das richtig verstanden, sondern sie selber gleicht quasi ihre Vorstellung im Kopf ab, wie sie will, dass ihr Leben aussieht und alles, was da nicht reinpasst, wird aus dem Weg geräumt.
Genau. Und der Problemlösungsversuch ist dann eben Tötung. Aber die Tötung hat ja auch bei ihr nie zu dem geführt, was sie eigentlich will.
Nee, es hat nur dazu beigetragen, dass etwas weg ist, das sie nicht will.
Genau. Und es hat sie aber nicht näher an diese unerreichbare Romanze gebracht, die sie ja ihr ganzes Leben lang angestrebt hat. Dieses Bild von dem perfekten Ehemann und von der perfekten Beziehung und was weiß ich. Und dadurch, dass es nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt hat, hat sie sich ständig wieder in diese neuen Situationen begeben und wieder gemerkt, okay, das ist auch nicht, also muss ich es wieder wegmachen.
Naja, so, aber ne? Sie hat sich halt auch offensichtlich gefühlt, einfach Männer ausgesucht, die offensichtlich nicht, also wie so eine self-fulfilling prophecy, ja, also so eine selbsterfüllende Prophezeiung, hat sie sich immer wieder Männer ausgesucht, bei denen du von außen einfach schon sehen kannst, dass das nichts wird.
Ja.
Wenn du den perfekten Prinzen hast, dann nicht mit jemandem, der hochverschuldet ist, nicht mit jemandem, der Alkoholiker ist und immer noch trinkt, nicht mit jemandem, der so zwanghaft ist, dass er nicht, keine Ahnung, von rechts nach links Dinge bewegen kann und um 21.30 Uhr das Licht ausmachen muss. Also es ist halt, sie hat sich ja auch selber immer wieder solche Männer gesucht.
Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass sie sich selbst unbewusst ständig sabotiert hat.
Ja.
Also ich glaube, dass sie zwar bewusst dieses Ziel hatte von, ich möchte die perfekte Beziehung haben und ich möchte meinen Traumprinz finden, aber sie hat ja ständig sie selbst sabotiert. Dann ist sie fremdgegangen, dann hat sie sich eben diese Männer ausgesucht, von denen sie vielleicht manchmal auch im Vorhinein schon wusste, dass sie gewalttätig sind, dass sie Alkoholiker sind, dass sie Schulden haben. Sie ist selbst tagelang weggeblieben. Das sind alles Dinge, die nicht zu einer gesunden Beziehung beitragen. Und die auch teilweise von ihr kamen.
Ja, vielleicht weil sie dachte, dass sie das eigentlich, also nicht bewusst, aber unbewusst die Annahme hatte, ganz tief in sich drin, dass sie das eigentlich gar nicht verdient hat und dass sie sich quasi nach etwas sehnt, dass sie nicht, also gleichzeitig nicht verdient hat. Also sehnt sie sich offensichtlich danach, verstrickt sich dann aber in eine Situation, die dieses Bild von, das habe ich nicht verdient, bestätigt. Dann versucht sie die Enttäuschung darüber, dass sie das nicht erreichen kann, zu externalisieren, also an jemanden anders abzugeben, diese Person dafür umzubringen, dass sie nicht ihren eigenen Ansprüchen genügt und sich dann wieder jemanden zu suchen, nicht wissend, dass sie ohne diesen inneren Konflikt aufzuarbeiten nie eine Beziehung führen wird mit einem Mann, der ihr das gibt, was sie braucht, weil sie mit sich selber nicht im Reinen ist.
Genau. Und hier kommen wir zu dem Thema, auf das ich mich schon die ganze Folge freue, und zwar Bindungstheorie.
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 Mary Ainsworth.
Ja, Mary Ainsworth und Bowlby und noch einer.
Das kam, nur kurz zur Erklärung für euch, warum Robertson. Ich mich gerade so darüber gefreut habe. Ja, das kam im Studium so oft vor, dass ich das gefühlt, also ich glaube, den Namen Mary Ainsworth werde ich im Zusammenhang mit Bindungstheorie nie wieder vergessen.
Never ever. Mm-mm. Und als ich diesen Fall gelesen habe von Nanny Doss, da sind alle Lichter angegangen, in dem Bereich in meinem Kopf, wo Bindungstheorie und Mary Ainsworth gespeichert ist. An dieser Stelle werden wir ganz kurz auf die Bindungstheorie eingehen und werden gucken, dass wir euch so einen ganz kurzen Überblick geben und dann euch erklären, warum wir meinen, dass die Bindungstheorie hier eine angemessene Theorie ist, die jetzt bei der Nanny Doss einzuschmeißen. Wir werden aber in einer späteren Folge uns nochmal genauer mit dem Konstrukt der Bindungstheorie beschäftigen, weil man kann wirklich Stunden damit füllen. Wie der Name schon sagt, fasst die Bindungstheorie verschiedene Erkenntnisse aus der Psychologie zusammen, die unter anderem belegen, dass Menschen ein angeborenes Bedürfnis haben, enge, intensive und von tiefen Gefühlen geprägte Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufzubauen. Das geht schon los im Kindesalter, dass man von Natur aus das Bedürfnis hat nach einer Bindungsperson, nach einer Bezugsperson, nach einer möglichst engen und sicheren Beziehung zu, in den meisten Fällen, den Eltern. Und eine sichere Bindung ist dabei eine Grundlage für die weitere soziale Entwicklung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Der Prozess von dem Entstehen von verschiedenen Bindungstypen ist zuallererst, im allerersten Grundschritt, erstmal genetisch bedingt, und zwar dadurch, dass das Baby in den ersten Lebenstagen, jedes Baby weint und schreit, wenn es sich nicht wohlfühlt oder wenn es irgendwelche Bedürfnisse hat, die befriedigt werden sollen. Und in diesen Momenten gibt es Eltern, die da intuitiv handeln, die ruhig auf das Baby einsprechen, es streicheln und es trösten. Dann gibt es Eltern, die da weniger stark drauf reagieren oder eben Bezugspersonen, die da weniger stark drauf reagieren. Und je nachdem, wie das Umfeld auf diese Bedürfnisäußerung des Babys reagiert, entwickeln sich verschiedene Bindungstypen im späteren Leben des Kindes. Das basiert dann einfach darauf, dass das Kind erfährt, wie sehr oder dass es sich auf seine Bezugsperson verlassen kann. Wie schnell jemand da ist, wenn es sagt, hey, ich brauche Hilfe. Und das ist der Grundstein dafür, welcher Bindungstyp entwickelt wird.
An dieser Stelle würde ich gerne ganz kurz was einwerfen. Und zwar gibt es ja immer mal wieder, oder ja, gab es und gibt es immer mal wieder die Theorie, dass wenn man bei Säuglingen, wenn sie schreien, zu oft hingeht, dass die Babys das irgendwann benutzen, um die Eltern zu manipulieren und dann einfach anfangen zu schreien, obwohl gar nichts ist, weil sie einfach nur wollen, dass jemand da ist. An der Stelle möchten wir, glaube ich, sehr deutlich betonen, dass Kinder in diesem Alter nicht in der Lage sind, dazu zu manipulieren. Die verstehen den Zusammenhang zwischen ich schreie und jemand kommt noch gar nicht. Also ist das probate Mittel, ein Baby schreien zu lassen, definitiv nicht gut. Und Kinder in dem Alter können nicht manipulieren. Das ist was anderes, als wenn man mit einem 5-Jährigen in den Supermarkt geht und der wirft sich auf den Boden und kriegt dafür einen Lolli.
Der kann das.
Der wird es lernen. Der lernt, ah ja, wenn ich schreie, kriege ich alles. Aber Säuglinge können das nicht.
Genau, bei Säuglingen ist eben dieses Schreien wirklich ein Äußern von Bedürfnis, was gestillt werden soll.
Ja.
Zu diesen verschiedenen Bindungstypen hat, wie wir es gerade schon gesagt haben, Mary Ainsworth, eine Psychologin, hat da verschiedene Experimente zugemacht. Das bekannteste davon war so in dem Setting, dass da Babys in einem Raum waren und die Mutter war dabei. Ich glaube, es war immer die Mutter bei dem Beispiel. Und die Mutter sollte sich dann irgendwann entfernen, sollte aus dem Raum rausgehen und nach einer gewissen Zeit zurückkommen. Die Babys wurden in diesem Zeitraum gefilmt und da haben die Babys verschiedene Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Und nach den verschiedenen Verhaltensweisen, die da gezeigt wurden, hat Mary Ainsworth verschiedene Bindungstypen klassifiziert. Da gibt's die sichere Bindung, die unsicher ambivalente, die unsicher desorganisierte und die unsicher vermeidende Bindung. Die sichere Bindung beschreibt dabei Kinder, die beim Verlassen oder als die Mutter den Raum verlassen wollte, erstmal mit Protest reagieren, die weinen und schreien und sich von fremden Leuten erstmal nicht beruhigen lassen. Und als die Mutter dann zurückkam, haben sie sich aber sehr schnell beruhigt und konnten sich dann auf das Spielzeug fokussieren. Also sobald die Mutter in der Nähe war, haben sie auch die Sicherheit gehabt, sich ihre Umgebung anzuschauen, haben die Sicherheit gehabt, alles mit Neugier zu erkunden, mit dem Wissen, dass da jemand ist, der ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Die unsicher ambivalente und die unsicher desorganisierte Bindung werden wir, denke ich, mal in einer späteren Folge besprechen, weil das jetzt, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen sprengen würde und auch erstmal jetzt gerade für Nanny Doss nicht relevant ist. Die Bindung, die allerdings sehr wohl relevant ist, bei ihr ist die unsicher vermeidende Bindung. Kinder, die dieses Bindungsverhalten gezeigt haben, lassen sich in ihrer Exploration, also in ihrem Erforschen von neuen Umgebungen, überhaupt nicht einschränken. Auch dann nicht, wenn die Bezugsperson den Raum verlassen hat, also die Mutter den Raum verlassen hat. Das wurde zuerst auch in dem Experiment erstmal als ein stabiler Persönlichkeitszug wahrgenommen. Also erstmal als, hey, der ist so stabil, der bleibt auch ruhig, wenn die Mama geht. Was erst positiv wirkt, ist aber eigentlich eher negativ zu bewerten. Diese Kinder haben nämlich, vor allem in dem Experiment von Mary Ainsworth, nicht gelernt, ihre Bedürfnisse zu zeigen oder haben gelernt, ihre Bedürfnisse nicht zeigen zu dürfen oder dass es nicht wirkt, ihre Bedürfnisse zu zeigen. In der weiteren Entwicklung hat diese Erfahrung oder dieses Wissen darüber, dass die Bedürfnisse nicht ernst genommen werden, eher dazu geführt, dass das Kind mit Frust oder negativen Emotionen nur super schlecht umgehen kann und dass diese Kinder meist kein positives Selbstbild entwickeln konnten.
Im Grunde ist es also, wenn ich das Baby zum Beispiel immer schreien lasse als Säugling und ich mich nicht drum kümmere, dann könnte es halt sein, dass das Baby eine unsicher vermeidende Beziehung an den Tag legt, weil es gelernt hat, dass die Bezugspersonen nicht darauf reagieren, wenn es seine Bedürfnisse zeigt.
Genau, und wenn du dich dann zum Beispiel darüber freust, dass das Kind irgendwann ja aufhört zu schreien und hey, es hat ja funktioniert, aber das Kind schreit nicht, weil es merkt, oh, okay, ich kann meine Mama nicht verarschen, sondern das Kind schreit deswegen, weil es gemerkt hat, okay, es interessiert wohl einfach niemanden.
Schreit nicht mehr, ja.
Ja, und dann brauche ich mir die Mühe auch nicht mehr machen.
Ja, ist eigentlich eher traurig, wenn man drüber nachdenkt.
Super traurig. Kinder mit einer unsicher vermeidenden Bindung zeigen sich im Erwachsenenalter dann oft beharrlich, verweigern Kontakt oder emotionalen Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen, sich emotional von anderen Menschen abhängig zu machen. Und das liegt vor allem daran, dass sie mit emotioneller Nähe eher Schmerz und Enttäuschung verspüren. Wie zum Beispiel gerade, wo wir gesagt haben, es ist irgendwie traurig, weil das Kind einfach aufhört und sagt, okay, es reagiert ja wohl eh niemand darauf.
Ja.
Außerdem fällt es ihnen sehr schwer, die Emotionen von anderen Menschen nachzuvollziehen. Und diese Bindungstypen wirken häufig sehr kalt und distanziert und verhalten sich nicht selten sehr rücksichtslos gegenüber ihren Mitmenschen. Und da haben wir wieder Nanny Doss. Außerdem fragt ein Erwachsener mit einem unsicher vermeidenden Bindungstyp, wie das Baby auch, nicht mehr nach Hilfe, wenn er Hilfe braucht, sondern hat gelernt, dass auf andere Menschen einfach da kein Verlass ist, wünscht sich zwar eine tiefe emotionale Bindung, vermeidet sie aber gleichzeitig.
Das passt eigentlich richtig gut, weil sie sich ja immer gewünscht hat, dass so ein Ritter auf weißem Ross, beziehungsweise Prinz auf weißem Ross kommt und sie rettet und sie dann eine großartige Beziehung führen und alles ist wunderbar. Und gleichzeitig zeigt aber ja ihre Untreue zum Beispiel auch, dass sie selber gar nicht in der Lage gewesen ist, eine solche Beziehung zu führen. Also, dass sie das, was sie sich wünscht, nicht erfüllen kann. Dann sind wir wieder ein bisschen bei der Self-Fulfilling Prophecy.
Genau. Und bei der Selbstsabotage. So, der Wunsch danach ist zu haben, aber es selbst zu verhindern.
Ja. Stimmt, das passt echt richtig gut.
Es passt super gut. Und deswegen dachte ich mir, dass dieser Bindungstyp wirklich, glaube ich, bei ihr derjenige sehr zutrifft, was vielleicht auch dazu passen würde, dass der Vater ja wirklich ein sehr gewalttätiger Mann war, der potenziell oder eventuell auch die Kinder nicht als Kinder ansieht, sondern als erweiterte Arbeitskräfte auf der Farm. Ja. Weil ich meine, die wollen ja wirklich, die sollen nicht in die Schule gehen, sondern die sollen bitte auf der Farm arbeiten. Und die Mädchen sollen sich bitte keine Kleider anziehen und kein Make-up tragen, weil dann werden sie ja abgelenkt und dann können sie ja nicht mehr arbeiten. Und es ist alles halt irgendwie, es hat mir so ein bisschen so dieses Gefühl gegeben, dass für den Vater die Kinder nicht wirklich Kinder sind, sondern halt so ein Arbeitskräfte, die halt eingesetzt werden.
Stimmt, aber ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es halt das Jahr 1905 war, als sie geboren wurde. Also, dass da halt auch einfach ne so Pharma und dass man davon gelebt hat und vielleicht brauchte er die Arbeitskräfte seiner Kinder einfach.
Das kann auf jeden Fall sein, ja.
Also, ne, das wollte ich nur noch mit so reinwerfen. Das hat natürlich trotzdem Konsequenzen auf die psychosoziale Entwicklung der Kinder. Aber dass es vielleicht auch damals einfach gar nicht anders möglich war.
Ja, das ist ja voll oft so bei früheren Verhaltensweisen, die heute als das oder als die man heute vielleicht oft als total schrecklich einstufen würde, die einfach früher einfach notwendig zum Überleben waren.
Ja, oder auch normal waren, weil man sich einfach keine Gedanken darüber gemacht
genau,
hat.
Genau, ja.
Voll.
Aber eben die trotzdem entsprechende Auswirkungen auf die Psyche der Kinder haben.
Wie man beispielsweise an den Bindungstypen sieht.
Ganz genau.
Uns würde auf jeden Fall interessieren, was ihr über Nanny Doss aka die kichernde Oma denkt. Wir haben ja jetzt so ein paar unserer Theorien mit eingebracht und so ein bisschen überlegt, was es sein könnte. Was ich übrigens, fällt mir gerade ganz spontan ein, noch im Kopf hatte, ist die Frage, warum sie auch ihre Enkelkinder getötet hat. Und ich habe darüber nachgedacht, ob es vielleicht daran lag, dass ihre Tochter sonst das gehabt hätte, was sie selber nicht gehabt hat.
Du meinst eine funktionierende Beziehung und eine Familie.
Ja, und dass sie das vielleicht nicht ertragen hat. Aber das nur mal so am Ende noch quer mit reingeworfen. Aber das hat mich irgendwie verwundert.
I'm gonna leave that here.
Ja, also ich pack das jetzt mal hier so hin. Was ihr damit macht, ist euch überlassen. Nee, aber das fand ich ganz furchtbar. Und auch diese Gewalt, diese aktive Gewalt ihrer Enkeltochter gegenüber ist einfach was, wo ich mir so denke, also mit allen Theorien, die wir hatten, das passt da irgendwie nicht rein.
Ja, es ist ja wie so oft, dass es irgendwie nicht ganz von hinten bis vorne passt.
Ja.
Viele Bereiche passen. Also auch dieses mit dem Kaltherzige und dieses Rücksichtlose in Bezug auf andere. Das sehe ich alles und das mit dem Bindungstyp sehe ich. Aber dann gibt es, wie du sagst, irgendwie Momente, wo man sich dann denkt, so, wo ist das jetzt? Warum macht die jetzt das?
Wo sortieren wir das jetzt ein? So,
Wir brauchen mehr Schubladen.
Charmant. Ein Podcast gegen Vorurteile und Stigmata und du sagst, wir brauchen mehr Schubladen.
Ja, psychologische Theorie-Schubladen, wo wir einordnen können.
Ja, versuch dich rauszureden.
Okay, ich weiß, ich habe verloren.
Wir nehmen das mit den Schubladen hiermit offiziell zurück.
Ich glaube, unsere Hörer wissen, was ich meine.
Ich denke auch.
Die sind so verständnisvoll.
Ich würde sagen, in diesem Sinne beenden wir unsere Folge über Nanny Doss und wir sind sehr gespannt auf eure Theorien, Ideen, Vermutungen. Lasst es uns wissen.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne sagen wir
Tschüss!